Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Die Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pure Play. Mit mir heute im Studio, zum Glück wie immer, Martin Bührmann.
Hallo Martin.
Martin, wir haben aber Verstärkung mitgebracht und heute mal aus einem ganz anderen Bereich, keine juristische Verstärkung, sondern aus dem Bankbereich. Und hier neben uns steht Frederik Haas. Frederik Haas ist, das habe ich schon festgestellt in unseren Vorgesprächen, ein echter E-Commerce-Kenner und ist Banker bei der Volksbank Kurpfalz. Ja, Herr Haas, herzlich willkommen.
Ja, danke. Freue mich, hier zu sein.
Herr Haas, ich habe Ihnen einfach mal einen Fall mitgebracht und ich denke, wenn wir über den quatschen, können wir vielleicht den einen oder anderen Gründer oder die eine oder andere Gründerin mal erhellen, wie sie nötigen Mittel auf die Beine stellt, um ein Unternehmen zu gründen. Und zwar habe ich mit Simone gesprochen und Simone hat eine KI-gestützte Softwareanwendung im Bereich Logistik entwickelt, gedanklich. Und sie ist natürlich davon überzeugt, wie alle Gründer, ja, dass das Speditionsgeschäft dadurch revolutioniert wird. Und so frisch von der Uni, also sprich KIT in Karlsruhe hier, hat sie aber natürlich überhaupt noch nicht das nötige Startkapital. Ja, sie hat also noch mit ihrem Rechner, kann sie da irgendwie noch arbeiten, aber sie wird sicherlich Mittel brauchen, um Programmierer zu beschäftigen, sei es nun Arbeitnehmer oder Freelancer. Sie muss vielleicht Software einlizenzieren. Das heißt also, da braucht sie auf jeden Fall Geld. So, jetzt fragt sie sich, wie sie an diese Mittel kommt, hat aber überhaupt keinerlei Ahnung im Finanzierungsbereich. Also sie weiß auch nicht, an wen sie sich wenden soll. Sie hat schon mal was von Eigen- und Fremdkapital gehört und hat gehört, dass es da irgendwie vernünftige Verhältnisse geben soll. Und sie hat auch mit ihren Eltern schon gesprochen, die würden ihnen auch was zur Verfügung stellen, aber das wird natürlich beileibe nicht reichen, um dieses Unternehmen auf die Beine zu stellen. Dann hat sie von Freunden mitgekriegt, da gibt es KfW-Darlehen, es gibt Fördertöpfe des Bundes und der EU, die man vielleicht anzapfen kann. Und dann hat sie sich gedacht, na prima, dann rufe ich doch mal den Martin an und frage ihn, ob er mir dabei helfen kann. Ja, so, jetzt bin ich IP-Anwalt, habe auch ein bisschen was mit Software zu tun, aber mit Finanzierung habe ich nichts zu tun. Und deswegen habe ich gedacht, das ist doch prima, dass Sie heute da sind. Jetzt frage ich Sie einfach mal, wie das geht. Und stelle mal die Eingangsfrage, das ist einfach mal Begrifflichkeit eine Seed-Finanzierung, richtig?
Ja, also aus den Parametern, die ich jetzt gehört habe, würde ich das auch so einordnen. Also es gibt eine Idee, es gibt noch keinen Prototyp, es gibt noch keinen Market Fit etc. pp. Also wir wissen noch nicht viel, es existiert die Idee und dementsprechend ja, bewegen uns hier schon auf jeden Fall im Bereich der Seed-Finanzierung, ja.
Und was ist dann das Gegenstück der Seed-Finanzierung?
Naja, also wenn wir jetzt im ganz klassischen Gegenstück sind, gehen wir irgendwann dann mal in die Series A, B, C Finanzierungsrunden, wo dann schon ein Prototyp besteht und dann eigentlich letztendlich das Wachstum finanziert werden muss. Genau, das wären jetzt so die klassischen Gegenstücke zur Seed-Finanzierung. Genau.
Okay, verstanden. Prima. Jetzt haben wir es ja hier mit Software zu tun. Gut, klar, wir haben natürlich, sagen wir mal, dieses funkelnde KI-Thema, ne, was ja heute sowieso in aller Munde ist, ja, und ist der totale Hype. Jetzt ist wäre die Frage, finanzieren denn Dritte so eine Softwareentwicklung from scratch überhaupt? Oder muss sich die gute Simone da schon drauf einstellen, dass es schwierig wird?
Also das klingt tatsächlich erstmal nach einem etwas kniffligen Fall. Also ich glaube, wenn man jetzt zu seiner Volksbank im Ort geht und sagt, ich habe da eine KI entwickelt, die Speditionswelt revolutionieren wird, das wird sehr schwierig werden, ja. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Hausbank irgendwie klassisch mit Bankkrediten unterstützen kann. Fördermittel vielleicht, weil wir dort immer Haftungsfreistellung seitens der KfW auch mit reinnehmen können. Aber auch das wäre klassisches Fremdkapital. Wenn ich mir jetzt so die Eckdaten anhöre, dann sage ich, das ist eigentlich schon eher so ein Investorenthema, so Eigenkapitalthema, denn wir wissen ja noch nicht, ob diese KI funktioniert. Wir haben ja die Idee von der Gründerin, die erstmal nur in ihrem Kopf existiert. Ob die in der realen Welt funktioniert, werden wir sehen. Gerade bei einer KI ist es ja durchaus sehr abstrakt, ob am Ende die KI auch die gewünschten Ergebnisse auswirft.
Ja, dann haben wir gehört, Investoren, also Eigenkapital und Fremdkapital. Das ist vielleicht ganz interessant, dass wir da nochmal genau beleuchten, was denn der Unterschied ist.
Ja, super Frage. Tatsächlich sind die zwei großen Unterschiede einerseits die Höhe, also wie viel Kapital wird benötigt, und das Thema Risiko. Also gerade wenn wir mit kleineren Volumina unterwegs sind, können das auch sehr klassische Bankfinanzierungscases sein. Wenn unsere Gründerin in dem Fall jetzt 2 Millionen braucht, dann sind wir da von der Höhe einfach, also vom Volumen schon definitiv im Bereich vom Eigenkapital. Risiko, und das Risiko ist der zweite Faktor. Ein Fremdkapitalgeber wird immer auf die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung pochen.
Also Fremdkapital heißt Bank und Eigenkapital Investor oder ein Fonds oder ein Unternehmer, der dran glaubt, Unternehmerin oder irgendjemand.
Also die Bank wird immer drauf gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mein Geld zurückbekomme, weil die Bank verleiht ja nicht ihr eigenes Geld, sondern das Geld der Anleger, die das Geld eben auf dem Sparbuch liegen haben bei der Bank. Der Investor schaut immer nach der Chance. Der guckt immer, wenn es gut läuft, was kann ich rausholen? Und dieses Risiko-Rendite-Profil ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also der Investor hat einen Totalverlust Risiko, dafür auch eine riesen Upside-Chance. Die Bank hat auch ein Totalverlustrisiko, hofft, dass es nicht eintritt, hat aber eine begrenzte Upside-Chance, weil der Zins festgeschrieben ist. Und dementsprechend richtet sich natürlich auch der Risikoappetit der jeweiligen Geldgeber aus.
Jetzt eine Frage zum Thema Investor. Die Bank selber ist aber ja nicht der Investor.
Genau. Richtig.
Das heißt also, wenn ich zu Ihnen komme oder wenn ich die Simone zu Ihnen schicke, dann haben Sie aber ein Netzwerk, oder wie gehen Sie die Dinge an?
Genau, also welches Netzwerk wir haben, tatsächlich wir selber als Volksbank Kurpfalz, sie sind sogar investiert im VC-Fonds Rhein-Neckar, also wir hätten sogar so einen VC-Fonds, wo wir in kleiner Ticketgröße Eigenkapital zur Verfügung stellen können. Seit neuestem haben wir auch Mezzaninkapital, das ist jetzt noch kein reines Eigenkapital, aber so finanziell schon sehr, sehr nah an dem Thema Eigenkapital dran, auch kein klassisches Fremdkapital mehr. Und was wir natürlich auch haben, ist das Netzwerk zu den öffentlichen Stellen, ja, sei es eine MBG, die hier in Baden-Württemberg mit Eigenkapital zur Verfügung stellt, oder sei es die KfW, die immer wieder Fonds auflegt für spezielle Unternehmenszwecke. Da haben wir natürlich ein gutes Netzwerk und können dann auch die Bälle zuspielen und unterstützen auf dem Weg zum Invest.
Kann man danach Größenordnungen Ansprechpartner nennen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 100.000 Euro brauche, an EK oder 500 oder 1 Million, gibt es da unterschiedliche Personen, mit denen ich sprechen kann? Kann man da, gibt es da Erfahrungen? Also zum Beispiel jetzt, wie ist das hier mit dem Venture Capital Fonds oder Eigenkapitalfonds?
Ja. Also ich sage jetzt mal ganz global gesprochen, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn es kleine Ticketgrößen zwischen 50 und 100.000 Euro sind, dann ist der Weg zu einem öffentlichen Investor oder zu einem VC-Fonds meistens nicht ganz so clever, weil die werden sich wegen so einem kleinen Investment nicht die Mühe machen für eine komplett ausführliche Due Diligence. Da ist der Wasserkopf zu groß, um dort aktiv zu werden. Da macht es dann schon durchaus Sinn zu gucken, gibt es vielleicht einen Business Angel, der da mit reingehen will, also eine Privatperson oder ein Unternehmer, der irgendwie auch strategisch ein bisschen Know-how mitbringt, ein bisschen Drive mit reinbringt. Das sind so eher klassische Business Angel Cases, so in der Größenordnung. Alles, was größer wird, wie 100, 200.000 Euro, da kann man dann auch Richtung öffentliche Investoren oder öffentliche Fördertöpfe und auch den großen institutionellen Anlegern gehen, ja.
Ja, und wenn ich jetzt 2 Millionen brauche?
Wenn ich 2 Millionen brauche, dann bin ich bei einem Fonds schon sehr gut angesiedelt, weil auch da wird es schwierig, dann mit Einzelpersonen, Einzelinvestoren die 2 Millionen voll zu bekommen. Da wird es dann wahrscheinlich auf größere Fonds hinauslaufen, die dann diese Tickets zeichnen würden, ja.
Jetzt nochmal so in Richtung der Gründerin, der Simone. Die wird sich ja natürlich fragen, ich meine, irgendeine Story muss ich ja erzählen. Ja. Momentan bin ich noch sehr irgendwie in der Ideenphase. Aber jetzt mal, wenn man auch so in Richtung, jetzt nicht wirklich Sicherheit im Sinne von Beleihbarkeit, aber ich meine, so eine gewisse Absicherung will ja sowohl der Investor haben als auch die Bank. Jetzt nochmal die Frage, brauche ich denn irgendwie in so einer frühen Phase schon, sagen wir mal, Sie haben ja auch das Thema Due Diligence genannt, ne? Und je nachdem, wer dann nachher einsteigen will, der wird natürlich auch irgendwie gucken. Brauche ich denn da schon irgendwie eine bestimmte Absicherung irgendwie? Ich meine, bei Software ist es schwierig, ne? Da gibt es keine Patente drauf, aber wird da schon sowas nachgefragt oder gibt es dann eher nur den guten Ratschlag, so unter dem Motto, das musst du jetzt machen?
Ja, bei Software ist es tatsächlich etwas komplexer. In dem Fall muss man natürlich irgendwie sicherstellen, was der USP von Simone ist. Ja, wenn die Softwareanwendung, also die Programmierung an sich, der Code, der dahinter steckt, der Wert des Unternehmens ist, dann ist natürlich wichtig, dass der nicht einfach kopierbar ist. Also irgendwie muss Simone sich eine clevere Idee einfallen lassen, wie sie es hinkriegt, dass, wenn sie mit dieser Idee rauskommt, nicht, ich mache jetzt mal ein übertrieben großes Beispiel, Google, Microsoft kommen, sich denken, cooler Code, nehmen wir uns, benutzen den genau 1:1 so selber und dementsprechend können wir dieselbe Anwendung ja auch in den Markt bringen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn Simone von null startet und sich mit Google und Microsoft messen muss mit genau dem gleichen Produkt, weil der Code einfach kopiert wurde, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig, sich am Markt durchzusetzen. Okay, das müsste man sicherstellen, hundertprozentig. Und da würde ich auch jetzt in der Due Diligence immer drauf gucken, wie einfach ist es kopierbar, wie kann sichergestellt werden, dass die Idee des geistigen Eigentums nicht einfach kopiert wird.
Okay, also das heißt, wir würden ihr auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal aus der juristischen Brille denke, also wenn sie anfängt, Leute einzustellen, zunächst mal einen vernünftigen Vertrag machen, der sicherstellt, dass die Rechte auch entsprechend übertragen werden, ja, damit da keine Lücken gerissen werden in der Rechtekette, weil das ist ja das, was man nachher auch in späteren Situationen dann immer als Problem hat. Das heißt also, da können wir ihr schon Tipps geben und da geben sie auch Tipps und sie sagen auch den jungen Leuten, was sie nachher am Ende des Tages machen müssen. Das ist nämlich, glaube ich, immer ganz wichtig. Ja.
In die rechtliche Beratung selber dürfen wir jetzt als Banker gar nicht einsteigen, aber da gibt es natürlich so kompetente Partner wie Rittershaus zum Beispiel. Ich glaube, sie haben da ja auch ein bisschen Expertise in dem Thema, wo wir dann unsere Gründer, Gründerinnen eben hinschicken und sagen, hey, da gibt es eine Flanke, da muss man auf jeden Fall das Thema Risiko nochmal genauer betrachten. Da brauchen wir dann auch Experten, die genau das in einer guten Qualität machen.
Wie so oft muss man halt den zweiten Schritt schon mitdenken, wenn man den ersten tut. Wenn man diese Dinge aufsetzt, müssen sie vernünftig gemacht sein, sonst spätestens die bisschen größeren Investoren werden sich diese Dinge ganz genau anschauen. Business Angel, der 50.000 Euro gibt, vielleicht noch nicht, aber bei der nächsten Runde spätestens mache ich Due Diligence und da werden die Leute sich das anschauen wollen. Nochmal was ganz anderes. Wir hören immer wieder von Förderprogrammen für Startups und Leute, die Ideen haben und Unternehmen gründen wollen. Gibt es das für bestimmte Branchen aus Deutschland oder aus Europa von der EU und könnte das was sein für Simone? Und wer ist der richtige Ansprechpartner, wenn man sowas sucht?
Ja, das ist eine super gute und sehr, sehr spannende Frage. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Das ist in Deutschland auch nicht ganz so einfach wie vielleicht in Amerika, wo das Thema Eigenkapital ein bisschen einfacher zu handeln ist. In Deutschland gibt es natürlich auch Förderungen. Ja, ich denke jetzt gerade mal an den Hochschulkontext mit Exist, wo für Hochschulabsolventen eben Eigenkapital zur Verfügung gestellt wird oder Pre-Seed hier in Baden-Württemberg, eine Förderung von der L-Bank letztendlich, wo Eigenkapital bis zu 400.000 Euro zur Verfügung gestellt wird. Oder die MBG hier in Baden-Württemberg, die auch Eigenkapital zur Verfügung stellt. Das ist jetzt aber mit dem Ansprechpartner immer nicht so ganz einfach. Für die ersten beiden Themen, die ich genannt habe, muss man zu Gründerzentren letztendlich, die eine Berechtigung haben, diese Förderanträge zu stellen, weil da geht es ganz klassisch um das Thema öffentliche Zuschüsse, / Eigenkapitalersatz sozusagen. Und das muss einfach eine unabhängige Stelle machen. Das können wir als Bank gar nicht, dürfen wir gar nicht. Beim Thema MBG sind wir auf jeden Fall im Boot. Da kann man uns ansprechen. Die MBG, ich sage es jetzt mal ganz flapsig und plump, verdoppelt so das, was man an Eigenkapital mitbringt, setzen die nochmal in gleicher Höhe on top. Natürlich auch Due Diligence vorausgesetzt, dass der Case Sinn macht. Logisch, da sind wir als Bank voll im Boot, weil da gibt es das Hausbankmodell, dass wir das Ganze als Bank prüfen und beantragen müssen. Da sind wir wieder voll mit im Boot. Ich möchte es jetzt gar nicht zu komplex machen und nochmal auf die eigenen einzelnen Branchen eingehen. Es gibt immer wieder Fördertöpfe, kleine Fonds, die aufmachen für spezielle Themen. Also wenn ich jetzt momentan im Bereich Nachhaltigkeit, KI unterwegs bin, da bin ich mir sehr sicher, da wird man immer einen Fördertopf von irgendeiner öffentlichen Stelle, sei es jetzt Land, Bund oder EU sein, finden. Für irgendwelche Verbrenner, Dieselmotoren zum Beispiel, glaube ich, wäre es jetzt gerade eher schwierig, Förderungen zu finden, ja.
Konkrete Tipps für KI?
Da muss ich offen sagen, bin ich gerade blank, habe ich keinen Fördertopf gerade im Kopf, aber klar, da kann man auch unterstützen und wir sind ja sehr, sehr eng im Austausch mit den öffentlichen Stellen, sodass wir dann auch, wenn wir solche konkreten Cases vorliegen haben, wissen, wen wir ansprechen, um vermitteln zu können und warme Intros zu machen.
Prima. Ja, also ich denke mal, wir haben schon eine ganze Menge gelernt über diese Seed-Phase. Das heißt also, es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel man braucht, wie viel man von seiner Bank haben will, ob man vielleicht, wenn man größere Summen einwerben will, größere Tickets vielleicht von einem Investor, ja, dass man da vielleicht auch einen Business Angel oder so jemanden reinbekommt. Wir haben gelernt, dass wir zwischen Fremdkapital und Eigenkapital unterscheiden müssen. Ja, das heißt also, wir müssen das strategisch angehen. Wir haben mitgekriegt, dass es sehr auf die Idee ankommt. Ne? Also das heißt, das Geschäftskonzept muss passen. Das wird auch angeguckt. Ja? Da wird man auch unangenehme Fragen gestellt bekommen. Schlussendlich ist zumindest mal ein gewisser Segen, dass sich Vater Staat ein Stück weit auch um uns kümmert, sei es auf deutscher oder auf EU-Ebene, und es da auch verschiedene Förderprogramme gibt, die man dann ganz gezielt aussuchen muss, um dann zu gucken, wer da auch der richtige Ansprechpartner für sowas ist. Ja, Herr Haas, herzlichen Dank, dass Sie uns diesen ersten Einblick in diese frühe Gründerphase gegeben haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir demnächst mal die Möglichkeit haben, über andere Themen zu sprechen.
Ich freue mich, danke schön.
Ja, vielen Dank. Bis nächstes Mal.
Ciao.